ist, an jedem einzelnen Körper, Geist und Seele sollen gesegnet sein. Und wir wollen sehen, schmecken, hören und riechen, wie gut du bist, Jesus. Wir erheben dich, du bist erhöht. Amen. Ich will euch alle herzlich willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich finde das toll und ich werde euch ein bisschen erklären, warum wir wie was gemacht haben, damit ihr so mitgehen könnt. Und zwar haben wir uns ganz bewusst eine Kreuzform als Sitzstuhlreihe überlegt, weil ihr seht, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, hat Gott in Numeri angeordnet, wie sie sich zu lagern hatten. Und erstaunlicherweise war es damals schon ein Kreuz. Mitten in diesem Lager war das Tabernakel oder die Stiftshütte. Und deswegen habe ich gedacht, ist das nicht genial? Wir können heute das nochmal so spüren, wahrnehmen. Juda war an vorderster Front und dann haben sich die anderen so angereiht. Ihr könnt das nachlesen, ich will euch damit nicht belehren, sondern es ist so, dass immer drei Stämme unterschiedlich an jeder Seite, Westen, Osten, Norden, Süden waren. Und in der Mitte waren die Leviten, die sich um die Stiftshütte kümmerten. Und das Interessante ist, dass Gott das so angeordnet hat, ohne dass die damals wussten, es wird ein Kreuzgang sein. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie Gott schon prophetisch uns immer wieder neu herausfordert, Sachen zu sehen in seinem Wort und Sachen zu spüren und wahrzunehmen und zu schmecken. Von daher, herzlich willkommen in dieser Anordnung. Hier am Top ist kaum jemand, aber das verstehe ich auch, weil man denkt, man ist so sehr nach außen gelehnt. Wir haben heute für die Kinder speziell dort einen kleinen Fußbodentisch vorbereitet, wo unterschiedliche Sachen sind für unterschiedliche Jahrgänge. Ich bitte die Eltern, mit den Kindern dort zu läuern, zu gucken, zu suchen und zu schauen, was man da machen kann. Oder ihr nehmt die Kinder mit von Station zu Station und erklärt euch ihnen auch da ein bisschen was. Das ist euch überlassen. Und freue mich drauf, wenn die Kids das irgendwie gut überstehen. Wir wollen ja nicht länger als eine Stunde machen. Ich denke, damit schaffen wir das. Wir fangen an nachher, ich erkläre nur ganz kurz, wir fangen nachher an mit dem, das ist quasi die erste Stätte. So wie Jesus Gründonnerstag, so nennt man den gestrigen Tag, mit den Jüngern Abendmahl gehalten hat. Er war noch nicht ans Kreuz gegangen und er hat das Abendmahl gehalten, bevor er ans Kreuz ging. Deswegen haben wir gedacht, das wäre Nummer eins. Die zweite symbolhafte Handlung ist dort. Dort gibt es Steine. Diese Steine sind unterschiedlich. Es gibt sogar Holzfischchen und wertvolle Steine in Anführungsstrichen. Weil es deutet ein Stück weit die Sünde an. Die Fische deuten ein Stück weit auch an. Manchmal weiß man gar nicht, was habe ich falsch gemacht, aber manchmal hängt man an etwas. Und ich habe die Fische und die wertvollen Steine als Symbol hingepackt, damit man überlegt, gibt es etwas, was ich loslassen soll? So wie der kleine Junge, der die zwei Fische und die fünf Brote hatte. Und dann kann man die Sachen nehmen und ans Kreuz bringen. Das Kreuz ist außerhalb des Lagers, wie Jesus auch außerhalb Jerusalems. Da müsst ihr halt die Treppen raufgehen und dort die Steine abgeben oder die Fische oder die wertvollen Steine. Dann gibt es noch eine Station, das ist dort mit den Blumen, da sagt jemand gleich selber was dazu. Eine weitere mit Kerzen, mit Licht und eine letzte mit Segen, Gebet und kleinen Karten, die man sich dann auch mitnehmen kann als Erinnerung, Wort, was einen anspricht oder was zum Draufschreiben. Insgesamt habt ihr selber alle einen Zettel dabei, den ihr beschriften könnt, wo ihr, wenn gleich zu jedem etwas gesagt wird, eine kleine Andacht kommt, könnt ihr dann was dazu schreiben, was euch anspricht. Ich habe hier Stifte, die lasse ich gleich rumgehen, für die, die keine dabei haben, so dass ihr, wenn ihr nachher zu den Stationen geht, denn das dürft ihr, ihr müsst nicht, es ist nur so, manchmal tut es gut, sich aufzumachen. Wir sind ja Wanderer hier auf dieser Erde und deswegen dürft ihr auch wandern heute, von einem Ort zum anderen. Genau. Und von daher freue ich mich, wenn ihr Stifte nehmt, das wahrnehmt, was eintragt, wenn darüber geredet wird. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube nicht. Genau, doch, ich habe noch was vergessen. Während wir so in der Wanderschaft sind, gibt es keine Textmusik, sondern Instrumentalmusik. So im Hintergrund, damit wir selber einfach uns von dem Wort, was hier drin steht, berühren lassen können und darüber meditieren, nachdenken können. Bei manchen geht ja so ein Licht auf Meditieren, Nachdenken, ins Herz hin und her bewegen, so wie die Maria das gemacht hat. Ja? Habt ihr noch Fragen? Ihr dürft gerne wie in der Schule aufzeigen und Fragen stellen, weil manchmal bin ich nicht so ganz eindeutig und klar. Okay, gut. Dann gehen wir über zum nächsten Lied und dann werden wir zu den Stationen was sagen. Einige Stunden, bevor Jesus festgenommen wurde, hat ihn verlangt, das Abendmahl mit den Jüngern zu halten. wie üblich, wie bei dem Auszug aus Ägypten, das Pessachfest, beziehungsweise davor. Mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm zu essen, ehe ich leide. Als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Psychologen, ein Portugiese, ein Brasilianer, der über dieses Leiden studiert hat. Er war Atheist und er hat auch die ganzen Philosophen studiert und ist zu dem Schluss gekommen, es gab keinen einzigen Menschen, der es ausgehalten hat, etwas zu feiern, obwohl er wusste, was auf ihn zukam, und gelassen zu sein, denn die Juden haben da auch gesungen. Es gab Singen und es gab Worte der Einführungen. Ich glaube, Sederfest nennt man das. Und er hat sich da reingekniet und hat gedacht, kein Philosoph, kein griechischer Philosoph hat das so gut hingekriegt. Und darüber hat er sich bekehrt, weil er gesagt hat, das muss Gott sein. Denn er hat es geschafft, im Angesicht seines Leidens mit den Jüngern das zu feiern, das zu halten. Wenn wir Zahnschmerzen haben und wir gehen zum Arzt, dann bebert uns oder irgendwas anderes. Und wir sind aufgeregt, wenn wir Prüfungen haben, dann sind wir sehr aufgeregt, schon ein paar Stunden vor, einen Tag vorher, weil wir wissen nicht, schaffen wir es nicht. Vielleicht gibt es ein paar coole unter uns, aber das war ja viel mehr, was Jesus vor sich hatte. Und er hat es gewusst und er sehnte sich danach. Sehnen ist eine gewisse Freude in uns. Und diese Freude, die fühlte er trotz des Leids. Und damit möchte ich weitergeben.
Wie gesagt, es gibt jetzt ein paar Erläuterungen nochmal zu den verschiedenen Stationen, wo wir gleich hingehen. Ich werde jetzt auch ein paar Erläuterungen geben, Mario gleich noch. Also ich sag mal Ehepaar Häuser und Ehepaar Buck. Wir haben diesen Gottesdienst vorbereitet und uns die Freiheit genommen, das heute mal anders zu gestalten. Wir wollen die 7 letzten Worte von Jesus betrachten, das Abendmahl, wie gesagt, und die letzten 7 Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Es sind 7 Worte, wenn wir die Evangelien bündeln, zusammenfassen, synchronisieren, kommen wir auf 7 letzte Worte. Und das ist natürlich sehr, sehr bedeutungsvoll. Und das ist auch so die Struktur für heute. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war das erste Wort, was er am Kreuz sagte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit diesem Gebet von Jesus, mit diesem Ausruf am Kreuz, erfüllt Jesus eine messianische Verheißung. Denn dem Propheten Jesaja 53, Vers 12 steht, und das ganze Kapitel 53 geht ja alles auf Jesus, den leidenden Sohn Gottes. Ganz viel ist dort über das Kreuz schon prophetisch gesagt. Dort heißt es auch, dass er Fürbitte tut für die Übeltäter. Und das ist, was Jesus hier gerade tut. Er betet für die Übeltäter, indem er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun, wer sind die Übeltäter? Das ist ein altes Wort. Übel ist böse, Menschen, die Böses tun. Dafür betet Jesus. Frage an uns, wer ist das? Wir alle. Ja, wir alle. Und das ist eigentlich ja so die größte Herausforderung für uns alle, dass wir auf der einen Seite die Gnade Gottes komplett glauben, dass er wirklich für uns ist, uns total angenommen hat, wie wir sind, uns liebt, uns eine Würde zurückgegeben hat, aber alles auf diesem Hintergrund, auf der Basis, dass wir das alles eigentlich verloren hatten, dass wir das alles zerstört haben durch unseren Unglauben, unser Misstrauen, unser Gott nicht lieben und so. Jesus betet also, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Gebet. Er selber in großen Schmerzen und Qualen denkt nicht an sich, er betet für uns, er betet für die Menschheit. Vergib ihnen, betet er. Warum vergab er eigentlich nicht einfach selbst? Er war doch Gottes Sohn. Er betet, Vater, vergib ihn. Nun, in dieser Stunde überwog sicherlich sein Menschsein am Kreuz. Jesus war ja ganz Gott und ganz Mensch die ganze Zeit. Aber hier überwog natürlich sein Menschsein. Er trat an unsere Stelle, an die des sündigen Menschen, des In-Adam-Seins. Auf ihn legte sich jetzt der Fluch Gottes, der uns allen gilt und galt, jedem Menschen die Strafe Gottes. Und er wurde für uns zur Sünde, so sagt es der Korintherbrief. Und noch ein zweiter kurzer Gedanke dazu. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist, wenn uns jemand verletzt hat, wenn jemand an uns gesündigt hat? Dann kann es hilfreich sein, als ersten Schritt zu bitten und den himmlischen Vater zu sehen und zu sagen, okay, ich sehe den Vater, der mir so viel vergeben hat, und ich möchte den Vater auch sehen angesichts dessen, der mir übel getan hat, der mich verletzt hat, der mir Unrecht getan hat. Da möchte ich den Vater sehen im Himmel, der mir vergeben hat und der auch dieser Person vergeben will. Und daraus können wir Kraft schöpfen, wenn es uns schwerfällt, dem anderen zu vergeben. So hat Jesus eben gebetet, Vater, vergib ihnen. So können auch wir Kraft und Barmherzigkeit schöpfen, wenn wir den Schuldner sozusagen sehen, der uns übel getan hat. Gut, wir haben nachher dann die Gelegenheit, eben einen Stein zu nehmen bei dieser Bitte, bei diesem Gebet, und können dort vielleicht für uns selbst Vergebung unserer Schuld nochmal festmachen oder eben auch loslassen und den Stein ans Kreuz legen, indem wir wirklich loslassen, dem Menschen, der uns übel getan hat, dass wir Vergebung aussprechen und dann auch von Gott die Kraft empfangen, es von Herzen zu tun.
Einer der Übeltäter aber lästerte Jesus und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Ja, der verheißene Retter Israels, da hängt er am Kreuz, veranlasst von der geistlichen Leitung seines eigenen Volkes. Ein Räuber voller Verachtung, ein anderer Räuber voller Reue. Eine Mutter, die ihren geliebten erstgeborenen Sohn sterben sieht, und ein Teenager Johannes, der mehr nur als seinen Rabbi verliert. Ich glaube, Jesus war für ihn Familie. Am Kreuz von Jesus, da treffen sich die traurigsten und auch die ungewöhnlichsten Schicksale. Schicksale, die uns aber alle nicht fremd sind. Wir kennen sie aus Verwandten, Bekanntenkreis und einige von uns haben solche Schicksale und Tragödien auch schon am eigenen Leib erlebt. Und trotzdem sehen wir auch am Kreuz und wissen wir hoffentlich auch aus eigener Erfahrung, dass in diesen Tragödien auch immer der Same von einem Neuanfang liegt. Der Räuber, was hat der schon Großes für Jesus getan? Nichts, ein paar Worte der Reue kurz vor seinem Tod. Und trotzdem erhält er von Jesus die Zusage, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist mehr als eine nett gemeinte Erinnerung an den Garten Eden, den es mal gegeben hat, sondern das ist eine feste Zusage, dass er einen Anteil, ein Erbe, am neuen Himmel und an der neuen Erde haben wird, obwohl er nichts dafür getan hat. Und es ist auch der Gnadenspruch von dem zukünftigen Richter der Welt, dass seine Schuld ihm vergeben ist, die ja offensichtlich ist, sonst würde er da auch nicht am Kreuz hängen, der Räuber. Aber seine Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt und ihm ist vergeben. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine filmreife Rettung in letzter Sekunde. Dann haben wir Maria und Johannes, die, obwohl sie auch in der Gefahr standen, gefangen genommen zu werden, entdeckt zu werden, trotzdem bis zur letzten Stunde bei Jesus bleiben und mit ihm leiden. Davor nicht flüchten, wie andere es vielleicht getan haben. Auch sie erhalten in dieser bittersten und traurigsten Stunde einen ungewöhnlichen Trost, nämlich eine neue menschliche Beziehung. Maria, die ihren erstgeborenen Sohn verliert, bekommt jemanden, der sich weiter um sie kümmert. Und Johannes, der, ich sag mal, einen großen Bruder verloren hat, der bekommt eine Mutter, die auch für ihn da ist. Und wir merken, am Kreuz wird nicht nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch neu wiederhergestellt, sondern auch die Beziehung zwischen Menschen. Auch Jesus schafft da ein Neues, stellt neue Verbindungen her. Wir kennen das, wir alle haben durch Jesus einen neuen Zugang zu Gott bekommen, eine neue wiederhergestellte Beziehung. Ohne das Kreuz wäre das ja gar nicht möglich. Jesus hat auch uns einen Anteil am neuen Himmel und an der neuen Erde versprochen, wie dem Räuber. Einige haben dafür, ich sag mal vielleicht in Anführungsstrichen, mehr getan und haben in ihrem Leben mehr gezeigt, dass sie dessen auch wert sind. Andere vielleicht weniger, aber Jesus sagt selbst, die Letzten werden die Ersten und die Ersten werden die Letzten sein. Es spielt keine Rolle. Jeder hat dann einen Anteil, erhält einen Anteil. Ja, und auch Jesus hat uns eine neue geistliche Familie geschenkt. Wir haben vielleicht, als wir uns für Christus bekannt haben, Freunde, Verwandte, Bekannte verloren, aber er hat uns in eine neue geistliche Familie gestellt. Und dafür können wir dankbar sein. In Klammern, auch wenn das nicht immer einfach ist, wie bei jeder Familie. Gott sagt, siehe nun, ich mache etwas Neues, schon sprießt es hervor. Merkt ihr es nicht? Steht im Propheten Jesaja. Brauchst du einen Neuanfang in deinem Leben? Oder gibt es vielleicht einen Bereich, wo du merkst, eigentlich brauche ich da nochmal Erneuerung? Ja, dann hast du die Möglichkeit nachher hinten an dieser zweiten Station eine Blume zu nehmen, sie zu Hause in eine Vase zu stellen und zu sehen, wie sie aufgeht und einfach neues Leben symbolisiert.
Die nächsten zwei Worte, die wir hier hinten bei den Kerzen dann zu einer Tat werden lassen können, sind die Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen und mich dürstet? Ich lese aus Matthäus 27 und Johannes 19. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, der ruft den Eli, Elia. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles verbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Gefahr ist, wenn wir das lesen oder hören, die Worte, die Jesus hier sagt, dass er sie nur sagt, damit etwas erfüllt ist, damit ein Zusammenhang zwischen Altem und Neuem hergestellt wird. Aber es ist mehr. Das, was Jesus sagt, entspricht wirklich dem, was er auch fühlt. Auch wenn es ein Zitat aus einem Alten Testament ist, hier aus Psalm 22 und aus einem Propheten. Nee, aus Psalm 69, das zweite Zitat. Jesus hat am Kreuz und auch vorher in seinem Leben alles erlebt, was uns Menschen nicht fremd sein sollte. Scham, öffentliche Demütigung, Schmerzen, Verlassenheit, Verzweiflung, Hunger, Durst, Kälte. Und wir können davon ausgehen, gerade die Trennung von Gott, die emotionale, das war das Schlimmste für ihn. Ihm ist keins von unseren Gefühlen und Bedürfnissen fremd. Er kann sie alle nachvollziehen. Jeder von uns kennt das, dass wir elementare körperliche Bedürfnisse haben. Hunger, Durst, Schlaf, manchmal Ruhe, manchmal vielleicht auch die Gemeinschaft mit anderen. Und jeder kennt das, dass diese Bedürfnisse manchmal zu kurz kommen. Bei einigen auch eine Zeit lang. Und das ist anstrengend. Auch jeder von uns hat schon mal erlebt, wie es ist, sich vor anderen zu schämen, gerade wenn man durch Worte oder Taten bloßgestellt worden ist. Vielleicht nicht in dem Maße, wie es Jesus passiert ist, aber jeder kann dieses Gefühl nachvollziehen, dass man nur noch im Boden versinken will und am besten gar nicht mehr auftauchen. Viele von uns, vielleicht gerade die Älteren, aber auch einige Jüngere, kennen das, körperliche Schmerzen zu haben. Bei jeder Bewegung zwickt es und tut irgendwas weh und es macht keinen Spaß aufzustehen, es macht keinen Spaß sich hinzulegen, immer tut etwas weh. Zum Glück glauben wir daran, dass Gott heute immer noch heilen kann und wir beten dafür und wir erleben auch, dass Heilung geschieht, bei einigen oder in manchen Dingen, bei anderen wiederum nicht. Einige werden gesund, bei einigen bleiben bestimmte Krankheiten da, manche sogar sterben auch in unserer Mitte, viel zu früh, sag ich mal. Viele haben es auch schon erlebt, dass Gebete an der Decke hängen bleiben. Man das Gefühl hat, man redet und redet, aber da ist niemand, der zuhört. Die Trennung von Gott, die ist, glaube ich, auch vielen von uns nicht so fremd. Man hat das Gefühl, man ist alleine mit seinen Problemen und mit seinen Emotionen. Man verzweifelt und der ein oder andere fragt sich dann vielleicht sogar auch, will Gott nicht oder kann er nicht? Und manche vielleicht sogar, gibt es ihn überhaupt, wenn so vieles unbeantwortet bleibt? Ja, die nicht so erfreuliche Nachricht ist, Gott lässt solche Zeiten und solche Emotionen und solche schwierige Phasen, er lässt sie zu. Lest mal die Psalmen, ich glaube, die Hälfte der Psalmen geht es den Psalmisten so. Ihnen ist das auch nicht fremd gewesen. Aber die gute Nachricht ist, und das ist auch die Botschaft vom Kreuz, er kennt alle diese Leiden. Er leidet mit, er hat sie selbst auch schon erlitten. Ja, der Hebräerbrief spricht davon, dass er deswegen ein guter Stellvertreter, ein guter Priester für uns sein kann, eben weil ihm das alles nicht fremd ist. Ja, und wenn wir das Vorbild von Jesus anschauen, dann wissen wir auch, dass diese Zeiten irgendwann ein Ende haben. Es kommt ein Tag, das ist unsere Hoffnung. Da werden unsere Bedürfnisse über die Maßen gestillt sein. Dann sind wir wie eine Kaffeetasse, die überfließt mit Kaffee. Jesus sagt, es ist geschehen, ich bin das A und das O, das Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Fühlst du dich verlassen von Gott oder von Menschen, vielleicht in der Vergangenheit oder vielleicht auch gerade aktuell? Hast du Bedürfnisse, wo du das Gefühl hast, die respektiert Gott gar nicht, die werden nicht erfüllt? Sehnst du dich nach Gottes Gegenwart, nach seinem Licht im Dunkeln? Dann hilft es dir vielleicht, dann hinten an dieser dritten Station gleich einfach mal eine Kerze anzuzünden und dich daran zu erinnern, dass er da ist.
Das waren nun 5 Worte am Kreuz von Jesus und wir haben noch 2. Dazu möchte ich noch kurz etwas sagen. Vielleicht war das so gerade der tiefste Tiefpunkt, so stelle ich mir das vor, als Jesus am Kreuz war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen und mich dürstet? Und so wie Mario das gut ausgeführt hat. Dann kommen jetzt noch 2 Worte und die heißen, es ist vollbracht und Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ich würde mal sagen, das war der größte Glaubensakt, den je ein Mensch auf Erden getan hat, der Mensch Jesus Christus. In all seiner Menschlichkeit und Bedürftigkeit. Ein jämmerlicher Anblick am Kreuz. Aber das Ganze ist er im Glauben durchgegangen, im Vertrauen zu Gott. So wie Maria eingangs sagte, das Abendmahl noch gefeiert, so dieses Scharnier vom alten Bund hinein in den neuen Bund. Dann natürlich Garten Gethsemane, dann das Kreuz. Aber dann dieser Triumphruf, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. In absoluter menschlicher Schwäche und Not ist das der Siegesruf. Es ist voll. gebracht. Also wörtlich heißt das, es ist jetzt alles bezahlt. Um das mal ganz praktisch zu machen. Jetzt ist alles bezahlt. Die Sündenlast, die Schuld, und wir können das ruhig mal mit finanzieller Schuld vergleichen, das tut Gott in seinem Wort sehr oft, damit wir das auch spüren können. Diese unendlich große Schuldenlast, die man nicht abbezahlen kann. Und wenn man noch so hart arbeitet und Doppeljobs und alles, unmöglich, so riesig ist die Schuldenlast auf jedem Menschen, angesichts der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus sagt, es ist vollbracht, ich bezahle das. Mein Blut und die Hingabe meines Leibes genügt in den Augen Gottes, in Augen des himmlischen Vaters, des allmächtigen Gottes. Wer das glaubt, wer sich darauf beruft, wer das in Anspruch nimmt für sein eigenes Herz, der darf sagen, okay, ich habe keine Schuld mehr vor Gott. Wir wissen, dass wir als Nachfolger natürlich immer noch unterwegs sind und immer wieder auch Schuld auf uns laden und um Vergebung bitten, Vater unser. Also da ist es drin. Aber wir tun das auf der Grundlage dessen, dass wir nicht mehr unsicher sind. Wird Gott mir vergeben? Hat er mir vergeben? Auf welcher Grundlage reicht das, was ich tue? Wir werfen uns auf Jesus. Und wir nehmen dieses Wort und sagen, Jesus, du hast gesagt, es ist vollbracht. Dein Blut reicht. Es hat die Kraft. Es zerreißt den Vorhang im Heiligtum. Der Weg ist frei. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ich möchte mal sagen, es ist vollbracht. Das ist die Antwort auf die, ich möchte sagen, diese beiden Bitten und Ausrufe von Jesus sind eigentlich die Antworten auf die beiden größten Fragen, die jeder Mensch hat oder sagen wir mal haben sollte. Die werden natürlich auch massiv verdrängt von solchen, die dem versuchen, immer aus dem Weg zu gehen. Aber die eine Frage ist, wie werde ich mit meiner Schuld klar? Also jeder, der ein bisschen mal ehrlich über sich nachdenkt, weiß, dass er irgendwo Fehler gemacht hat, irgendwo Menschen verletzt hat oder eben sogar Gott. Da gibt es doch sowas und das ist die Antwort, es ist vollbracht. Und die andere große Frage ist natürlich, wo bin ich denn, wenn ich sterbe? Wo bin ich denn dann? Auch das wird natürlich von einigen massiv verdrängt, so als wenn man dann gar nicht mehr wäre und so, aber muss man sich schon massiv irgendwie einreden. Wo bin ich denn dann, wenn ich sterbe? Je älter man wird, desto mehr wird die Frage real. Oder wenn aus dem Umkreis jemand stirbt, ein Verwandter, ein Bekannter, ein Nachbar, dann ist die Frage irgendwie da. Sie wird zwar oft verdrängt in unserer Gesellschaft, aber sie ist da. Jesus sagt, das ist das letzte und siebte Wort, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus lässt komplett los. Es liegt nicht in seiner Hand, was jetzt passiert, aber er vertraut dem himmlischen Vater und das spricht er auch uns zu, dass wir die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Sterben Jesus sagen können, denn auch wir dürfen, weil Jesus das für uns bereitet hat durch das Kreuz und dann die Auferstehung, hat er gesagt, auch das wird deine Zukunft sein, sofern du mit mir verbunden bist. Den Geist, ich sag mal auch die Seele, also unser innerer Mensch, wenn wir sterben, trennen wir uns von diesem Leib, dann legen wir uns in die Hand Gottes, in deine Hände. Was für ein wunderbarer Gedanke. Das wird sicherlich für uns auch nochmal so ein Glaubensschritt sein. Wir sind alle noch lebendig, wir sind noch nicht gestorben. Keiner kann sagen, so ist es genau. Aber doch mit dieser Zuversicht, mit diesem, ja, so wird es sein, wenn ich sterbe. Ich lege mich in die Hand Gottes. Das hat Jesus als letztes und siebtes ausgerufen und somit auch seinen Glauben ausgedrückt. Wer Zweifel hat, ob Gott ihm vergeben hat, wer Angst vor dem Sterben hat oder dem Tod oder vielleicht auch ein anderes Anliegen hat, wofür er einfach Segensgebet möchte, da haben wir dann diese vierte und letzte Station, wo man dann hingehen kann und wo man auch für sich beten lassen kann. So, das war eine Predigt von vier Predigern. Und nun wollen wir dann wirklich aktiv werden und das Ganze auch mit Gott erleben. Ich möchte einfach noch mal kurz beten jetzt und dann euch alle ermutigen. Die Stationen haben zwar Nummern, aber damit es da nicht überall Staus gibt, könnt ihr natürlich auch euch die Freiheit nehmen, dorthin zu gehen, wo Platz ist und wo ihr zuerst hingehen wollt. Herr Jesus, wir danken dir. Und unsere Worte sind eigentlich sehr dürftig. Aber du siehst ja unser Herz an. Wir danken dir, Jesus, dass wir heute ganz zentral das feiern, was du für uns getan hast, Herr Jesus. Wir haben nur eine leichte Ahnung von dem, was es bedeuten würde, wenn du es nicht für uns getan hättest. Dann würden wir alle in der Finsternis bleiben und wir würden auch die ganze Ewigkeit in Finsternis zubringen. Getrennt von der Liebe Gottes, getrennt vom Licht, getrennt von der Freude, getrennt von allem. Jesus, du bist unser Weg. Du bist die Tür. Du bist der gute Hirte. Jesus, du hast es für uns bereitet. Und ich danke dir jetzt für diesen Moment. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für die Gemeinschaft hier, die wir miteinander haben, Herr. Und wir wollen dir aus ganzem tiefstem Herzen danken. Du hast es für uns gemacht. Und wir wollen dich auch ehren heute, denn du möchtest ja, dass wir das wirklich ernst nehmen und dass wir das auch erleben in unseren Herzen, was du für uns gemacht hast. Wir danken dir für den Wein, für den Saft. Wir danken dir für das Brot. Wir danken dir für deinen Segen, der darauf liegt. Dass auch das unseren Glauben stärkt. Und wir wollen deinen Namen rühmen und ehren, heute von ganzem Herzen und unser Leben lang. Denn du bist diesen schweren Weg gegangen und du hast ihn bis zu Ende beschritten und du bist auch auferstanden. Und du bist auch hier. Danke, Jesus. Amen. Amen. Herzliche Einladung, loszugehen. deutlich so die Gegenwart Gottes gespürt hier heute. Und wir wollen jetzt gemeinsam noch ein Lied singen und dann gleich auch den Segen im Glauben empfangen und dann diesen Karfreitagsgottesdienst abschließen. Vielleicht mögt ihr dazu aufstehen.
Trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht mein.